eine Fülle heute wieder. Ich habe gerade schon gesagt, letzten Sonntag ist die Predigt fast ausgefallen, weil wir so viele Berichte hatten und so viele Erfahrungen mit Gott, dass ich die dann reduziert hatte auf 5 Minuten. Und gut, jetzt gerade dachte ich, oh, heute könnte es wieder so sein, denn es kommt ja gleich noch ganz viel. Ein Aspekt von Barmherzigkeit, also jetzt ist noch ein bisschen Zeit, möchte ich heute betonen, nicht den ich für letzte Woche vorbereitet hatte, sondern ein anderer. Da ist irgendwas drin, ne? Okay, so ist ein bisschen weiter weg. Genau, das ist besser. Aha. Gut. Also wir predigen ja gerade die Kernwerte der Vineyard-Bewegung durch. Die stehen hier drin. Wer das noch nicht hat, hinten am Infopoint liegen die. Und wir sind jetzt gerade beim 3. Wert und der heißt Barmherzigkeit, die sich den Menschen zuwendet. Und ich habe überlegt, was würde denn passen zu der Vorstellung der Kleingruppen nach Maß? Und dachte, der 5. Aspekt von Barmherzigkeit, wie er hier aufgelistet ist, würde passen. Der ist überschrieben mit dem Satz, die Verlorenen suchen. Wir leben und beten mit Jesus fernstehenden Menschen. Wir hoffen, dass sie so die Gegenwart Gottes erleben und sich auf den Weg Jesu einlassen wollen. Und dazu ein Text aus der Bibel, Johannes 4, Johannes Evangelium, 4. Kapitel. Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war gegen 12 Uhr. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, du hast aber gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat? Jesus antwortete ihr, wer von dem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, in der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ich überspringe etwas. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Gesalbte. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihm, ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist der vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort hin, das die Frau bezeugt hatte. Sie sagte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Ein langes Stück Bibeltext, da könnte man jetzt wirklich eine Woche Bibelarbeit drüber machen. Nur 2 Aspekte, wo ich dachte, das passt zu unseren Kleingruppen nach Maß. Was passiert hier? Erstens, Jesus hat Durst auf einer Reise durch Samarien und bittet eine Frau um Wasser. Das scheint überhaupt nichts Besonderes zu sein für uns. Kein Problem, wir sind auf einer Reise, haben Durst, und da ist ein Brunnen und da ist jemand, hat ein Schöpfgewiss und wir bitten um Wasser. Logisch, kein Problem. Aber wenn wir uns die damalige Zeit vorstellen, ist es überhaupt ein Riesenproblem. Denn es ist völlig unmöglich, dass ein lediger Mann eine andere Frau anspricht. Es gibt zu der Zeit Frauengesellschaften, Frauen sind mit Frauen zusammen, Männer sind mit Männern zusammen und zusammen als Frau und Mann sind sie nur als Ehepaar in ihrem eigenen Haus zusammen. Ich glaube, die gehen noch nicht mal gemeinsam raus, sondern dann geht der Mann in seine Männerstammtische und die Frau bleibt zu Hause und lädt ihre Freundinnen ein. So ist die damalige Gesellschaft. Das tut man nicht. Eine Frau und ein Mann, wenn sie nicht verheiratet sind, blicken sich nicht in die Augen. Und Jesus geht dahin und fragt sie. Das Zweite, diese Frau ist nicht nur eine Frau, sondern sie ist eine Samariterin, eine Ausländerin, eine Frau, die eine andere Religion hat. Eine Mischreligion und für die Juden, ich denke, unrein. Also Juden verkehren nicht mit den Samaritern, das steht da auch in dem Text. Ein Mensch einer anderen Religion, einer anderen Kultur, einer Mischreligion, einer Irrlehre. Sie gehen nicht in den Tempel, sie beten Gott auf dem Berg Gerizim an. Das ist unmöglich, mit denen darf man nicht reden. Die meisten Juden wären auch nicht durch Samarien gegangen nach Galiläa, sondern außenrum, wo eben nicht Samarien ist. Dann, Jesus bittet sie um etwas. Es wird noch ungewöhnlicher. Er bittet sie um etwas, das ist auch unmöglich. Ein Mann bittet eine andere Frau nicht um etwas und schon gar keine Ausländerin. Und dann nochmal obendrauf, er lässt sich auf ein theologisches Gespräch mit ihr ein. Noch unmöglicher, denn eine Frau kann nicht einem Rabbiner zuhören. Das geht einfach nicht. Das darf sie nicht. Das sind nur Männer. Und die Frauen sind überhaupt ja auch nicht gebildet. Wieso soll man mit ihnen diskutieren? Das geht doch gar nicht. Das kann man doch nicht. Also es ist alles völlig unschicklich, was Jesus hier tut. Er überwindet alle kulturellen Schranken und gesellschaftlichen Konventionen. Er tut, was man nicht tun darf. Und er hat keine Scheu vor Unreinheit, keine Scheu von Verurteilung der anderen, die da sagen, ey, der Jesus war bei den Samaritern und er hat da mit einer Frau gesprochen. Das ist doch unmöglich, das kann man doch nicht tun. Und er hat keine Angst vor übler Nachrede. Denn das, was er tat, konnte man nur missverstehen. Aber er hatte damit nichts zu tun. Das war ihm egal. Es ging ihm um diese Menschen. Um die Frau in diesem Fall, die genauso viel wert war für ihn damals schon wie Männer. Zweitens, in dieser Begegnung passiert dann etwas Überraschendes von Gott her, denn zum einen sieht Jesus ihre Not, er fragt sie nach ihrem Mann und dann sagt sie, ich habe keinen, ja, du hast 5 gehabt und jetzt hast du jemand anders, mit dem du auch nicht verheiratet bist. Das war damals die klassische Sünderin. Jesus hat ein Wort der Erkenntnis, aber er ist nicht verurteilend, denn er hätte sich doch nicht auf ein theologisches Gespräch mit ihr eingelassen, wenn er sie verurteilen würde. Und wenn sie sich verurteilt gefühlt hätte, hätte sie doch auch nicht ein theologisches Gespräch begonnen. Die Frau ist so berührt von dem, dass sie weiß, dass er weiß, dass sie in die Stadt läuft und zur Evangelistin wird. Sie erkennt Jesus als einen, der von Gott gesandt ist und ist kurz davor, sich zu bekehren und sagt es sofort weiter. Was hat diese Geschichte mit unseren Kleingruppen nach Maß zu tun und auch mit diesem 5. Punkt der Barmherzigkeit? Wir leben und beten mit Jesus fernstehenden Menschen. Das heißt doch, wir brauchen keine Berührungsängste haben. Wir treffen uns mit Menschen, egal. Also natürlich, die Kleingruppen nach Maß sind auch für uns. Ich werde auch welche besuchen wahrscheinlich. Ich freue mich auf das Fahrradfahren, ich freue mich auf das Wandern. Das ist so ein Ausgleich, den brauche ich. Und ich finde es toll, das mit einigen von euch zusammentun zu können. Und wahrscheinlich ist das auch eine Zeit, wo es geht. Aber die sollen doch nicht geschlossen sein, nur für uns. Sondern diese Kleingruppen, da können wir noch unsere Freunde zu einladen, unsere Nachbarn, unsere Kollegen, einfach Menschen, denen wir begegnen. Wir haben wunderschöne Flyer und die können wir weitergeben und wir brauchen keine Berührungsängste haben. Es ist uns völlig egal, ob die Menschen, die wir dazu einladen, unseren Maßstäben entsprechen oder nicht, ob sie Ausländer sind oder Deutsche oder einen Migrationshintergrund haben, ob sie eine andere Religion haben oder dieselbe wie wir, das ist egal. Wir treffen uns einfach mit ihnen und wenn sie eine Not haben und sie das möchten, beten wir auch mit ihnen. Das heißt, wir sagen ihnen nicht, was sie falsch glauben oder falsch leben oder sonst irgendwo nicht in Ordnung sind. Wir hauen ihnen auch nicht die Bibel um die Ohren, sondern wir sind einfach mit ihnen zusammen. Und wir hoffen, dass sie so die Gegenwart Gottes erleben und sich auf den Weg Jesu einlassen wollen. Das ist etwas, was ich ereignen kann und was wir hoffen. Warum haben wir Grund zu dieser Hoffnung? Wir können dieses die Folie nochmal an die Wand werfen. Okay. Also warum haben wir Grund zur Hoffnung, dass Menschen, die mit uns in einer Kleingruppe sind und Fahrrad fahren oder wandern, Gott begegnen? Schlicht und einfach, weil er in uns wohnt. Und wenn wir mit mehreren zusammen sind, ist die Gegenwart Gottes noch stärker in uns, zwischen uns, als wenn wir es alleine tun. Und viele machen es ja zu zweit und werden sicher auch zu zweit oder zu dritt sein mit Menschen aus unserer Gemeinde, also Menschen, die Jesus lieben. Und das ist unsere Hoffnung und dafür beten wir. Und das ist das, was wir auch glauben. Wir wollen niemand Glauben aufschwätzen. Aber wir glauben, dass Gott wirkt durch uns, weil er einfach da ist, völlig entspannt und Gott selbst es tut, dass er Menschen berührt. So wie die Geschichte mit der Samariterin am Brunnen. Jesus sagt ihr ja gar nicht, was sie glauben soll. Er macht keine Bekehrungsversuche. Gott wirkt einfach und sie erkennt Gott. völlig entspannt. Was für eine große Chance. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, ladet doch auch zu den Gruppen eure Freunde ein. Egal wen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Er hat etwas durch uns zu sagen. Und so denke ich, dass unsere Kleingruppen nach Maß ideal sind, dass wir miteinander Beziehungen leben und dass wir neue Beziehungen knüpfen, dass wir offen sind für alle, die dazukommen wollen, ja, dass wir sogar einladen in unsere Gemeinschaft. Denn es ist eine unkomplizierte Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und ich freue mich drauf und bin unglaublich gespannt, was sich ereignen wird. Und jetzt hören wir, was es alles gibt.